Autotelefon, der Podcast über Autos.
Hereinspaziert. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo, geht's in Zirkus heute?
Ja, heute gibt's wirklich Zirkus-Witze auf jeden Fall, also auf dem Niveau von Clown-Witzen. Aber vorneweg erstmal ein richtig schönes Autotelefon-Autorätsel für dich. Sehr gut. Ich sitze heute in einem Auto. Da darf ich seit Sonntag 18.30 Uhr drüber sprechen, ohne dass mir die Hände abgehackt werden. Das Auto ist 4,71 Meter lang. Soll das neue Prunkstück, das Flaggschiff der Marke sein. Es ist ein Vollhybrid und es ist ein SUV-Coupé. Und sagst mir jetzt mal, was das sein könnte.
Ein SUV-Coupé als neues Prunkstück der Marke. Das hat man so selbstbewusst gesagt, ja.
Pass auf, ich gebe dir noch einen Tipp. Es steht auf der neuesten Generation der CMF-CD-Plattform.
Na klar, ja, dann ist es ja leicht. CMF-CD, darüber denkt man ja täglich nach. Ich weiß es nicht.
Es ist ein französisches Car.
Le Car.
Es ist ein französisches Automobil und die Welt fragt sich, warum sieht der neue Renault Rafale eigentlich so aus wie ein Peugeot?
Ja, das weiß ich auch nicht. Rafale. Du hörst mich jetzt hektisch googeln hier.
Ja, während du googelst, kann ich dir hier noch was dazu sagen. Und zwar ist es das erste Auto des neuen Chefdesigners von Renault, von Gilles Vidal. Und die neue Formensprache soll jetzt Stück für Stück in die ganze Modellpalette einfließen, wie man immer so schön das formuliert.
Ja.
Aber wenn man sich das Auto anschaut und das Renault-Zeichen zuhält und da das neue Peugeot-Zeichen platziert, da gibt es auch im Internet schon viele Photoshop-Philips, die das gemacht haben, da fragt man sich wirklich, was geht? Also dieser Grill und diese Front und die Scheinwerfer und alles, was da so vorne zu sehen ist, sieht oder hätte man auch wirklich sehr, 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 sehr gut für ein Peugeot nutzen können. Aber ja. Renault hat es jetzt getan und ist eben jetzt hier gewillt auf der Plattform, auf der auch der neue Renault Espace, der ja kein Minivan mehr ist, sondern jetzt ein SUV ist, ein bis zu siebensitziges immerhin, steht eben auch der Rafale.
Ja, Mensch, das ist doch schön. Also ein Groß-SUV-Coupé als Flaggschiff der Marke, finde ich schon so schräg wie Sek, muss ich sagen. Aber gut. Sag mal, was ist denn aus dem alten Designchef geworden? Das war doch dieser Holländer. Wie hieß denn der noch?
Van der Acker oder sowas?
Ja,
oder?
Genau, Van der Acker.
Laurenz
Van der Acker, genau.
Du, wo der hin ist, habe ich jetzt nicht verfolgt. Hier googelt der Chef noch selbst. Ja. Ich kann gerne mal kurz gucken. Wir googeln für alle. Laut Wikipedia ist er immer noch Chefdesigner von Renault. Aber vermutlich ist er jetzt irgendwas anderes. Naja, vielleicht jedenfalls wurde nicht mehr genannt. Also ich schätze mal, dass er abgelöst wurde oder zumindest der gerade eben genannte Gilles Vidal hier jetzt eben zum ersten Mal die Feder geschwungen hat für Renault. Und wie man den ausspricht, keine Ahnung. Ne? Also wenn die dann sagen Rafale oder Rafal oder so, keine Ahnung. Ich nenne ihn halt Rafale, so wie ich den ID3 auch ID3 nenne und nicht ID3. Das nur kurz als kleines Disclaimer.
Du sagst wahrscheinlich auch Michelin-Reifen.
Ich sag Michelin-Mensche.
Ja,
also Michelin. Michelin sagen viele. Stimmt.
Ja, und weißt du warum? Die Firma Michelin, so heißen die ja, aus irgendwo Zentralfrankreich.
Aus der Nähe des Saarlandes, ja, hat ein großes Werk zumindest.
Die haben ein großes Werk und sind eine große Nummer. Und sie wissen aber selbst, und das ist für Franzosen, die ja sich selbst für die Nabel der Welt irgendwie halten, zumindest ihre Sprache und ihre Kultur großartiger finden als alles andere, die wissen von sich selbst, dass die anderen Völker dieser Erde Michelin nicht so gut korrekt aussprechen können. Und deswegen gab es zumindest also das ist lange her, aber das hat mir ein Pressesprecher mal erklärt, es gab für jeden im Exportmarkt, also für jeden nicht-französischen Markt, die sozusagen die Ansage aus Frankreich, sprecht es bitte lokal aus. Also wir durften oder wir sollten Michelin sagen, also auch die deutschen Michelin-Vertreter mussten Michelin sagen, also die deutschen Geschäftsführer von der Importzentrale, und die Engländer und Amerikaner sollten Michelin sagen. Und
Michelin?
Ja, und vielleicht sollten die Franzosen, die Italiener Michelin sagen oder so, keine Ahnung. Aber jedenfalls, die haben also das Französische einfach aufgegeben zugunsten einer besseren weltweiten Vermarktbarkeit.
Ja, also das scheint ja teilweise auch mit deutschen Marken jetzt so zu sein, zumindest verstärkt. Also ich habe das Gefühl, dass so diese deutsche Aussprache ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ne? Also ich denke da nur an die Love Brand Volkswagen. Ja?
Und, Love Brand, ja. Wer weiß.
Na gut, aber
jedenfalls haben wir schön, jetzt der Renault Rafale.
Ja, schön, dass der an dir vorbeigeflogen ist.
Ja, ist er
bisher. Ja, es war auch nur eine statische Weltpremiere und wurde halt auch im Rahmen der Paris Air Show dann gezeigt.
Okay.
Und ja, also es gibt ja auch ein Flugzeug, was so heißt. Und also, das war schon eine große Nummer. Also, ja, kann man nicht anders sagen. Wobei halt, was ich so gesehen habe, haben die Gäste auf jeden Fall mehr die Flugobjekte, die da in der Luft waren, gefilmt als das Auto. Also es war schon so ein leichtes Ungleichgewicht. Mhm. Aber klar, das kommt davon, wenn man in so einer bombastischen Show ein stehendes Auto präsentiert, dann muss man sich dann danach nicht wundern. Mhm. Aber vielleicht wollte man das auch so.
Du, vielleicht ist übrigens der Van den Acker auch noch da. Und der ist vielleicht der oberste Designchef des gesamten Konzerns oder so. Kann das sein, oder?
Ja.
Wir
werden es mal nachliefern. Ja. Dafür haben wir unsere Praktikanten. Und die können es dann mal auf jeden Fall für uns herausfinden.
Die unbezahlten Praktikanten.
Die Praktikanten Ersing und Anker, meine ich jetzt. Ja. Ja, gut. Stefan, was macht dein Puls? Wir nehmen jetzt an einem Montagabend auf. In weniger als 24 Stunden laufen wir uns schon in München am Flughafen über den Weg und steigen zusammen dann demnächst in ein Flugzeug nach Verona.
Ja, also da treffen wir uns, ja, am Flughafen in München. Okay.
Also ich fliege auch über München, okay. Und ich glaube, du auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was macht dein Puls momentan?
Ja, es ist wieder etwas gesunken. Ich war nämlich heute schon mal nach Jahren mal wieder auf der Lufthansa und auch auf der Miles & More Seite. Ich wollte nämlich versuche die Tickets abzugraden, ich habe eine Stunde 55 Minuten Aufenthalt, aber ich bin gebucht auf Platz 22C und das dauert dann schon mal 10 Minuten länger, da rauszukommen, als wenn du vorne sitzt. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich habe noch 1,3 Millionen Meilen. Ich dachte, ich gebe mal ein paar aus für ein Business-Ticket. Aber das gelang mir nicht, weil nicht jede Teilbuchung war irgendwie upgradefähig. Und dann konnte die Internetseite von Lufthansa auch nicht weiterhelfen und bot mir ein Telefongespräch an. Und das brach ab. Irgendwann. Und dann habe ich...
Ja, willkommen zurück im Business, genau. Stefan. Du hast die wirklichen Probleme eines Autoschaulisten. Ja. Also da merkt man wirklich, wo die Prioritäten jetzt gesetzt werden, erstmal ein Upgrade rauslassen, um das millionenschwere Konto ein bisschen
zu leeren. Ich habe ja damals meine Meilen nur gesammelt und nicht ausgegeben, weil ich das nicht durfte.
Ja, gut, dass du es jetzt darfst. Ne? Ich meine, also das ist ja auch sehr sinnvoll.
Jetzt bin ich ja Privatier, jetzt kann ich damit mal ja machen, was ich will. Aber damals, ich glaube, die hätten mich bei der Welt rausgeschmissen, wenn ich die benutzt hätte.
Na gut, das ist ein gutes Vorbild. Also wenn man so eine schwarze Kasse hat, die man so während des Berufslebens füllt, einfach erst ausgeben, wenn man im Rentenalter ist, dann ist nicht so schlimm. Dann ist okay.
Es ist ja, die bleiben mir erhalten, die Meilen.
Ja. Aber nur weil du lebenslanger Senator bist.
Weil ich überhaupt mal Senator war. Also wenn du Senator bist, verfallen die nicht mehr.
Aber wenn du nicht mehr bist, dann irgendwann schon.
Ja, da musst du ganz schnell irgendwie drei Weltumkreisungen machen.
Genau. Aber um deinen Puls wieder ein bisschen nach oben zu pushen, würde ich gerne mit dir erst nochmal ein bisschen über meine Erlebnisse in deiner Nachbarschaft sprechen. Okay. Wir haben uns ja letzte Woche zum ersten Mal wirklich seit langer Zeit wieder in Natura gesehen. Mhm. Zwar nicht lang, aber dafür umso intensiver. Ich war sogar in deinen heiligen Hallen in deinem Fotostudio. Mhm. Also nochmal vielen Dank für die Cola.
Für die Führung, das ich wollte sagen.
Für die Führung. Für die Cola. Und auch, dass du mir den Weg raus wieder gezeigt hast. Dieses Labyrinth ist ja wirklich schon beeindruckend gewesen. Nee, ich war zu Gast bei Opel und durfte den neuen Hoffnungsträger, möchte ich mal nennen, aus Rüsselsheim. Es gibt mal wieder einen, den neuen Opel Astra Electric fahren. Mhm. Und wenn ich es jetzt in einen Satz zusammenfassen müsste, wozu du mich ja immer zwingst, würde ich sagen, das Auto fährt überraschend, kann man sagen, so wie ein Opel Astra fährt. Mhm. Und tut das eben elektrisch. Und das kann man ja erstmal als was Positives hinstellen, weil es ist jetzt eben nicht das 87. SUV, sondern ist wirklich die Umsetzung eines kompakten PKWs als Elektroauto. Und man hat die Batterien so platziert im Unterboden, also unter den Sitzen und so, dass eben man nicht das Gefühl hat, dass man auf so einem Akkupaket sitzt, also auf so einem Akkubrett, meine ich. Ne? Also wir kennen ja alle die Zeichnungen der Elektroautos, die zurzeit größtenteils rumfahren. Da ist halt einfach ein Akkubrett zwischen den Achsen und das war's. Und obendrauf ist eine Karosserie designt. Und das ist ja auch das Geheimnis, weshalb jetzt erstmal in der ersten Generation der Elektroautos SUVs so beliebt waren, weil man dort eben diese Bauhöhe etwas kaschieren kann und dann man auch ordentlich eben sitzen kann auf dieser Batterie. Aber in einem PKW, der etwas flacher ist, wüsste man dann ja nicht, wohin mit den Beinen. Und deswegen hat Opel das ein bisschen anders aufgeteilt. Und dadurch sitzt man also sowohl vorne als auch hinten, so wie in einem Opel Astra mit Plug-in-Hybrid auch.
Also ich finde das, einerseits finde ich das total erfrischend, weil man offensichtlich nicht unbedingt eine neue Designwelt schaffen muss, nur weil man elektrisch angetriebene Autos macht. Also ist ja bei BMW auch so, aber das ist jetzt mal eine Stufe tiefer bei den normalen Autos. Ich habe das schon jetzt irgendwo auch gelesen, man sitze im Astra weiterhin drin und nicht drauf. Aber trotzdem müssen die ja irgendwie diese Akkus da reingestopft haben. Also mich wundert, dass das nicht einen Tick höher geworden ist.
Ja, also es liegt einfach daran, dass unter der Rücksitzbank zwei Ebenen Akkupakete untergebracht sind und unter Fahrer- und Beifahrer eben nur eine Schicht. Und die beiden Fußräume vor beiden Sitzreihen bleiben also frei. Das heißt, du kannst deine Füße ganz normal halbwegs nach unten versenken. Mhm. Also einmal zu den Pedalen oder eben auch unter die so halb unter die Vordersitze, wenn du auf der Rückbank sitzt. Mhm. Das ist eigentlich so die Architektur, die da rumfährt. Die ist ja im Stellantis-Konzern, wird ja noch eine gewisse weitere Verbreitung finden. Aber ja, Opel ist einerseits, kann man sagen, irgendwie spät dran, wenn man jetzt sagt, man schaut sich den VW ID.3 an. Andererseits sind sie auch nicht so arg spät dran, weil in der sogenannten Golfklasse ja noch nicht so viel rumfährt, voll elektrisch zumindest. Und da ist man jetzt eher bei den Frühaufstehern mit dabei. Über den Preis reden wir vielleicht ganz zum Schluss. Erstmal so. Was ich ganz amüsant fand, ist, dass sie sich so ein bisschen damit rühmen, dass das Auto nicht etwa bei 150 oder 160 abgeregelt ist, sondern erst bei 170. Das war auch der Grund, warum ich dich angerufen habe, um zu fragen, wo rund um Berlin oder wo zwischen König Wusterhausen und BER kann man denn schneller als 120 fahren? Und
stimmte, was und ich dir gesagt also, habe?
Da kam es also wirklich wie aus der Pistole geschossen. Da beim Schönefelder Kreuz, da noch zwei Ausfahrten, da kannst du da richtig, ne, richtig aus Fahrpedal latschen. Und natürlich war es auch so. Cool. Es war zwar etwas voll, aber es ging. Also wir haben es geschafft, ihn bis in den Begrenzer sozusagen zu beschleunigen. Hat funktioniert.
Also ich kann mich nämlich erinnern, oder wie gesagt, ich war nicht mehr ganz so sicher, obwohl ich da wohne, weil ich ja eben selber schon seit Jahr und Tag Tempomat 130 fahre und da achte ich nicht mehr aufs Tempolimit. Also wenn mal eins ist, ist es ja auf 120. Und das ignoriere ich dann. Und 100 ist ja ganz selten. Das kündigt in der Regel eine nahende Baustelle an. Und da bin ich natürlich dann auch gehorsam. Das ist ja in Ordnung so. Aber wenn da irgendwo 120 steht, dann zucke ich gar nicht. Ich war dann mit 130 dann weiter. Und deswegen vermischt sich das so. Das, für mich ist das alles normal jetzt irgendwie. Aber ich bin früher diese Stellen, und zwar, das war ja vom Schönefelder Kreuz Richtung Westen, was ich dir gesagt habe. Und früher gab es auch noch vom Schönefelder Kreuz Richtung Osten bis zu meiner Abfahrt, wo ich dann auf mein Dorf
war. 120, glaube
genau.
Ich.
Genau. Ja. Und das ist zwar schon, das ist seit Jahrzehnten, also ewig. Aber ich erinnere noch gute Zeiten, wo das frei war. Und da geht das schön bergauf. Und da trennte sich einfach die Spreu vom Weizen. Also da merktest du, ob du ein starkes Auto hattest oder nicht. Und das endete dann, dieser Aufstieg endete in so einer kleinen Kuppe mit einer kleinen Linkskurve. Und du konntest auch nicht vorher sehen, ob da jemand mit Warnblinkanlage auf der linken Spur stand. Was aber auch selten passiert, würde ich mal sagen. Und die schnellen Autos, also die wirklich guten Autos, die da hoch marschiert sind, ohne Widerstand zu dulden, die sind da über auf dieser Kuppe bei 230 gewesen. Und das war toll, um es mal noch so von den guten alten Zeiten zu sprechen. Man mag das heute ja kaum noch sagen, aber ich sag's einfach mal, das war wirklich toll. Meine Frau schüttelt auch immer den Kopf, wenn ich das so sage, aber die Zeiten sind vorbei, das ist jetzt dauerhaft 120. Statt 230. Das
ist doch schön, wenn man da mal wenn man solche Geschichten noch erlebt hat. Ist doch nett. Da wurden dann bestimmt auch noch Rennen gefahren. Also das war quasi die Abus, die
ich
Abus
glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich habe eigentlich nie ein illegales Rennen beobachtet irgendwo auf der Autobahn. Auch nicht in der Stadt. Okay. Also das sind, glaube ich, ja Sachen,
nur gegen sich selbst einfach.
Ja, das hat einfach Spaß gemacht mit den Autos da. Also Umgang zu haben. Und wie gesagt, es gibt ja sportlich angehauchte Autos und es gibt echte sportliche Autos. Und das merkst du dann eben auch dann. Ne? Und ich kann mich erinnern, diese Strecke nach Westen, die ich dir empfohlen habe, die hatte früher einen richtig fiesen Teerflicken. Und da merkte man eben auch, ob man mit einem Porsche da lang geheizt ist mit über 250 oder mit irgendeinem Lexus oder so. Ja. Das sagte beim Porsche nur Badup und fuhr es weiter. Und bei vielen anderen kam da echt Bewegung ins Auto. Also das war dafür auch ein ganz guter Test. Aber das ist natürlich, ich verstehe, dass Menschen dann sagen, das muss man ja nicht testen. Aber ich habe es einfach getan, weil ich es konnte, also weil ich es durfte.
Lass uns noch kurz über die Fahrleistung von dem Astra sprechen, weil das finde ich ganz bemerkenswert.
170.
Wenn man sich jetzt
170.
Nee, also sorry, nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern so noch die anderen Fahrleistungen. Also er hat nämlich, was ich ganz angenehm fand beim Fahren, er verzichtet komplett darauf, dir beim digitalen Stefan Anker Gedächtnisfahren dir komplett in den Rücken zu treten. Das macht er nicht, sondern er hat einen extrem souverän, gediegenen, schon fast Verhalten an den Tag, was wirklich ihn von vielen anderen E-Autos, die so möchte gern Rennautos spielen, auch wenn sie nicht die dazu passende Karosserie haben, macht er wirklich total anders irgendwie. Und ich habe jetzt mal geschaut, 0 auf 100, 9,2 Sekunden, da sieht man auch schon, sie wollten nicht auf Teufel komm raus irgendwie unter 8 oder sowas sein. Ne? Also und im Konzern wurde halt auch entschieden, dass dieses Auto jetzt erstmal mit einem 115 kW, also 156 PS Leistungsmotor verkauft wird. Und wenn man sich auf der Volkswagen oder auf der Cupra-Seite rumtummelt, dann wird der ID3 und der Cupra Born, die gehen ja irgendwie mit 150 kW, 204 PS so, sag ich mal, meistens über die Ladentheke. Mhm. Also eigentlich völlig übermotorisiert mit irgendwelchen Beschleunigungswerten von 7,3 oder sowas Sekunden. Ja. Und da muss ich sagen, wird mir Opel richtig sympathisch, weil ich finde die Zeiten, in denen jetzt E-Autos durch irgendwie völlig übertriebene Beschleunigungsvorgänge überzeugen müssen, die Käufer, die sind jetzt irgendwie wirklich vorbei. Und der macht es eben ganz normal. Der macht es schon gut. Und hat da auch einen WLTP-Verbrauch irgendwie von 14,8 bis 15,5 Kilowattstunden. also du kommst mit dem Auto, glaube ich, wenn du es sanft fährst, auch wirklich schön weit. Und der Akku, also nutzbare Kapazität, sind 51 Kilowattstunden. Das, ja, soll so für halt wie immer um die 400 Kilometer reichen. Mhm. Also in echt vielleicht dann, ne, ziehen wir mal den Realitätsfaktor wieder ab. Aber es ist irgendwie angenehm, dass der Opel jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie einen elektrischen Manta hingestellt hat.
Haben die denn den Motor so abgestimmt, dass er etwas sanfter beschleunigt? Oder ist das einfach dem Gewicht des Autos geschuldet? Oder also, ne, denn ich finde das eigentlich ganz sympathisch, weil dieses, ich finde das inzwischen dieses Argument, dass so ein Elektromotor ja sofort das volle Drehmoment hat und der einem ins Kreuz treten kann. Und Tesla hat es ja gespielt mit dem Ludicrous Mode und so, das finde ich ja noch alberner als von mir da bis zur Kuppe auf 230 zu kommen. Und dann noch mit einem Astra oder irgendwie sowas, ja. Oder ID3.
Mit einem ID3. Ja.
Und insofern finde ich das cool. Und wenn dabei noch abfällt, dass du einen niedrigeren Verbrauch hast, dann ist das natürlich aller Ehren wert und noch besser wäre es, wenn die das mit Absicht so abgestimmt hätten.
Ja, da ist wahrscheinlich Betriebsgeheimnis, aber das Auto ist mit 1679 Kilogramm für ein Elektroauto jetzt nicht super schwer, sondern eher, sage ich mal, im leichteren Mittelfeld, würde ich mal sagen. Der Akku ist ja nicht so groß.
Nee, sie haben auch nicht so viel Platz. Sie müssen ja haushalten damit.
Genau, aber auch nicht so klein. Also er ist einfach so, da gehe ich ganz, ganz gut so für den Alltag. Also da ist das richtige Maß, glaube ich, so langsam gefunden bei den E-Autos. Und für dich noch die Information, dass eben Ende des Jahres dieses Auto, so wie es jetzt da steht, auch als Kombi natürlich dann angeboten wird. Und das ist dann, kann man schon sagen, mit der erste elektrische, echte Kombi. Auch wenn es MG, glaube ich, ein bisschen anders sieht. Aber wenn man dann die Autos nebeneinander stellt, merkt man natürlich schon, dass der MG dann doch etwas höher baut, wie man im Fach Chinesisch sagen würde. Und der Astra Electric dann neben seinem Geschwisterchen aus dem Stellantis-Konzern, dem Peugeot 308, den es auch als SW, als Kombi dann geben wird. Das sind dann, glaube ich, wirklich so die ersten echten, ja, vielleicht halbwegs bezahlbaren Kombis. Mhm. Aber kommen wir nochmal kurz zum Stichwort bezahlbar. Du kennst die Preise noch so ein bisschen. Mhm. Du weißt, dass dein Nachbar Elon Musk den Model 3 für, wie viel sind es
zurzeit?
Ich glaube, knapp 42, glaube ich, ne? Sowas 41.990 Euro loswerden möchte. VW bewirbt den ID3 ab 39.995 Euro, also knapp unter der magischen 40.000 Euro Grenze sogar. Jetzt kommt Opel um die Ecke und hast du schon nachgeschaut oder
ja,
schätzt doch mal?
Nee, ich kann nicht schätzen, es steht hier in Fett gedruckt vor mir. 45.060.
45.000 Euro und 60, genau. Also, so muss man sagen. Tja, was kann man dazu sagen? Dazu muss man natürlich sagen, um es einzuordnen, diese erste Astra Electric ist in der wirklich fast voll ausgestatteten GS-Linie in der Preisliste. Und es gibt auch nur diesen GS momentan. Hat man sich also entschieden, den nahezu volle Hütte erstmal auf den Markt zu bringen. Das kann man natürlich machen. Dadurch hilft man dem Handel, ja, weil man jedem Händler erstmal ein gut ausgestattetes Auto ins Haus stellen kann. Und ist ja wie so eine Intro-Edition. Ja. Gibt es ja auch bei anderen Herstellern öfters mal, dass man eben mit den etwas teureren oder größeren Motoren früher angefangen hat und dann rückten die günstiger nach. Beim E-Auto geht es natürlich nicht so gut, deswegen nimmt man da die Ausstattung. Aber ich finde so von der Message her, finde ich es schon schwer zu kommunizieren. Also jetzt gar nicht mal vielleicht für die Händler, aber so für die klassische Presseabteilung und für dann auch uns als Journalisten, für die Multiplikatoren, ist es doch schwierig zu sagen, jetzt ist Astra endlich irgendwie so ein Kompaktklasse bezahlbares Auto da und dann sieht man den Einstiegspreis, der dann doch ganz schön hoch wirkt, oder?
Ja, natürlich. Also 45.000 Euro ist jenseits von dem, was man mit dem Wort bezahlbar noch beschreibt, weil Da denkt man ja immer mit, bezahlbar für die kleineren Schichten. So, ja. Das ist schon stattlich. Also mein VW Passat mit allerlei Ausstattung hat neu auch nicht mehr gekostet als das. Und das ist ja noch ein sehr viel stattlicheres Auto. Ich finde ganz
aber bedenkenswert, andere Zeiten, ne?
Ja, ich finde ganz bedenkenswert, dass man jetzt während ein Passat Diesel und ein Astra Electric ja nicht wirklich unmittelbar vergleichbar sind, aber dass man einen Opel hat, der in derselben Liga spielt wie ein VW, und der Opel ist teurer. Das hat man ja lange nicht gesehen. Und ja, die GS-Ausstattung ist zur Basisausstattung bei VW sicherlich 3.000, 4.000 Euro wert, sage ich jetzt mal so ins Unreine. Aber das ist ja nicht das Signal, was von so einem Preis ausgeht.
Das meine ich.
Das Signal ist immer das Preisschild selbst. Und da kannst du denn, wenn da noch ein Verkäufer hinterherkommt und hat 3 Schulungen gemacht und sagt immer, ja, da ist aber noch die Anhängerkupplung dabei und ein Zielfernrohr und was weiß ich nicht alles. Das
du musst,
will ich ja nicht wissen.
Du musst dich immer rechtfertigen. Ja, genau. Du musst es immer rechtfertigen, ja.
Und das ist zumindest, also man kann es aber auch selbstbewusst nennen. Vielleicht ist Opel einfach jetzt richtig wieder da. Voll selbstbewusst.
Ja? Ja, okay. Der Astra ist ja auch ein Name, das klingt ja schon irgendwie nach Bestseller, wenn man in die Vergangenheit schaut. Aber das Problem ist halt, wir haben es ja schon öfters mal thematisiert, es ist halt schon echt weit in die Vergangenheit zu blicken. Also der Astra ist nicht mehr der Golfjäger oder sowas.
Nee,
das ist er nicht mehr. Ich habe mal geschaut, von Januar bis Mai wurde er exakt 6.999 Mal zugelassen.
Wow. Das ist wenig.
Und das ist halt das Niveau von Kia Ceed und Seat Leon. Ja, die sind halt beide so etwas über 8.000, also oberhalb des Astra. Und der Golf bei 30.779, also weit weg. Der ID3 bei über 9.000, also selbst der ID3 ist nicht mehr zu erreichen, sozusagen.
Entschuldigung, dabei ist doch der Astra ganz neu. Oder fast ganz neu.
Vielleicht ist er ein Jahr. Der müsste jetzt eigentlich laufen wie geschnitten Brot.
Ganz neu und ganz gut sogar auch. Also,
ganz gut auch. Und natürlich die Plug-in-Hybrid-Förderung hat ihm halt vielleicht das Anfangsgeschäft ein bisschen vermasselt, weil die ja genau dann gekürzt wurde, als der Astra als Plug-in-Hybrid weniger auf dem Markt dann verfügbar war. Wie dem auch sei, es ist halt. Ja, also du hast gerade gesagt, das ist vielleicht selbstbewusst, aber die Frage ist halt, woher nehmen sie das Selbstbewusstsein? Also, weil nicht von den bisherigen Zahlen. Deswegen habe ich es am Anfang auch als Hoffnungsträger betitelt, weil der muss jetzt halt irgendwie auch, finde ich, elektrisch funktionieren. Jetzt ist ja nicht so, dass Opel keine anderen Elektroautos hätte. Sie haben ja schon den Mokka, sie haben den Corsa und noch diverse andere praktische Autos, die wir auch schon oft besprochen haben. Aber ich finde halt, der Astra ist halt, auch wenn er jetzt gerade momentan nicht die Zahlen geliefert hat, die man vielleicht sich wünschen würde, ist halt trotzdem sowas wie der Golf so ein bisschen für VW ist. Also der muss eben schon auch über die Masse kommen. Und mit dem Preis wird er nicht über die Masse kommen. Dann muss man jetzt halt eben warten, bis er in einer abgespeckten Version dann eben doch irgendwie unter 40.000 Euro dann da steht. Kann man nur sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie es beim Kombi irgendwie anders hinkriegen, rein kommunikativ, weil wir können es ruhig nicht rumreißen hier im Podcast. Wir können die Menschen nur aufklären und eben erklären, warum es zu so einem Preis eben kommt.
Ja. Aber ich finde auch 40.000, das ist jetzt auch so, da hat man sich eben in den Medien so drauf geeinigt, dass das okay wäre, aber.
Ja, 30 wären auch
ja,
okay.
Ja, eben. Also, und das ist aber eben, du kannst dich aber auch nicht hinstellen, das habe ich auch nie gemacht in meiner aktiven Zeit und gesagt, die böse Industrie und es muss doch möglich sein, so ein Auto für 20.000 zu machen. Wenn es halt technologisch nicht geht, wenn du da Akkus reinbauen musst und Elektromotor und was weiß ich, du sparst natürlich auch ein paar andere Sachen. So ein Diesel und so ein Benzinmotor, die kosten ja auch ihr Geld. Aber trotzdem, das weiß nun jedes Kind, dass die Akkus eben immer noch die größten Preistreiber da sind. Und dann kriegst du halt so ein Auto nicht für 25,5. Das geht halt nicht, ne? Und da muss man eben Kunden finden, die das nicht stört.
Deswegen auf jeden Fall immer am Wettbewerb orientieren und nicht an den 80er und 90er Jahren oder den Nullerjahren. Das ist klar. Also das mit den Preislisten von 2010, wo irgendwie ein Astra wahrscheinlich sogar unter 20.000 Euro zu haben war als Benziner, sage ich jetzt einfach mal, da kann man nicht mehr kommen. Das ist ja klar. Aber lass uns den Blick ein bisschen weiter südlich ausrichten. Und du stehst jetzt ja schon seit Stunden, hast du mir vorhin gesagt im Vorgespräch, vor deinem leeren Koffer und weißt gar nicht so richtig,
genau,
wohin jetzt. Du hast dir zu Hause natürlich dein Online-Ticket ausgedruckt.
Nein. Ich werde gleich und nach...
Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Ne?
Also ich werde nach Ende unseres Gesprächs online einchecken und das in mein iPhone in die Wallet legen, wie früher auch, das Ticket. Das kriege ich dann schon noch hin. Was mir noch nicht ganz klar ist, wir hatten ja mal überlegt, ob wir die Folge ob wir den Anlass, zu dem wir uns morgen da treffen, also oder Dienstag, Mittwoch da treffen, in Verona, wie der Sachse sagt, ob wir den live sozusagen oder direkt in Farbe sozusagen für unsere Hörer machen, haben dann aber festgestellt, weil das ja Dienstag, Mittwoch ist, hätten wir ja wirklich unseren ersten Livestream in den Alpen machen müssen.
Ja, und nicht so gut.
Irgendwie nicht so gut. Also haben wir uns jetzt entschlossen, tatsächlich aber dort im Auto oder am Auto die Folge aufzuzeichnen. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, was muss ich mithaben?
Ja, wir werden, wie es die Verantwortliche des Events ja geschrieben hat, sehr viel Auto fahren. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen.
Ja, ich habe mir das auch angesehen.
Wir fahren ja von Verona zum Tonale-Pass, zum Stilfser Joch oder besser gesagt Stelvio-Pass, wie wir es nennen, und dann bis nach Arese, also zum Alfa Romeo Museum bei Mailand. Also das ist an einem Tag, wir werden da keine Zeit haben, irgendwie jetzt irgendwo anzuhalten und in absoluter Ruhe eine Folge aufzunehmen. Wir müssen da so richtig rasend reportermäßig mit Mikrofonen arbeiten. Und ich würde sagen, wir nehmen beide auf jeden Fall unsere alten Brocken mit von früher.
Diese mobilen Dinger, wo jeder seine Spur direkt aufzeichnet.
Genau, wir nehmen beide unseren Zoom-Recorder mit. Genau. Heißt das Ding. Haben wir lange nicht benutzt, aber hat dann die ersten 100 Folgen oder so, hat es ja uns auf jeden Fall gut geholfen. Nehmen wir mit. Ich bringe ein paar Saugnäpfe mit. Wir packen die uns an die Seitenscheiben, irgendwo, wo es uns nicht belastet beim Fahren oder stört, behindert. Und dann nehmen wir auf. Und wenn einer keine Lust mehr hat, setzt sich nach hinten und nimmt von hinten auf. Das geht natürlich auch.
Wir werden da auch, also ich habe das auf das offizielle Programm schon geguckt, da steht dann immer, da und da hält man an und hat dann eine halbe Stunde Zeit für Footage. Also sind ja auch ein paar andere YouTuber und so dabei, ist ja so eine Social-Media-Veranstaltung irgendwie. Und das ist natürlich auch knapp kalkuliert. Ne? Wir müssen ja eigentlich auch, also Footage heißt ja Filmmaterial, müssen wir eigentlich nicht machen. Wir haben ja uns, also wir haben ja unseren Podcast. Die Frage ist, erwartest du von mir, dass ich Fotoausrüstung mitbringe?
Tja, da würde ich jetzt mal, wenn du ein Kameramann wärst, würde ich sagen, nimm mal das kleine Besteck mit, auf jeden Fall.
Sowas gibt es bei mir auch, kleines Besteck.
Ja. Nimm mal das kleine Besteck mit. Also, ne, muss jetzt, du hast ja noch irgendeine, hast nicht auch so eine super teure Systemkamera, die mal gekauft, die so eine spiegellose, mit der du auch noch Fotos gemacht hast?
Also, ich habe so eine Leica für Arme von Fuji.
Ja.
Die hat Festbrennweite 35 mm.
Ja, super, die nimmst du mit.
Das könnte ich natürlich machen,
Das ist eine Herausforderung. Dann hat man sich gleich auf eine Festbrennweite geeinigt. Das ist doch super. Ich nehme auch noch eine Kamera mit, dann können wir uns da ein bisschen die Kameras hin und her werfen. Und bisschen Fotomaterial müssen wir schon machen, klar. Ja. Auch für die Hörerinnen und Hörer, damit die wissen, dass wir wirklich da waren und nicht uns irgendwo das nur eingebildet haben. Ne? Das ist klar.
Also nachdem wir jetzt schon so viele Stichwörter genannt haben, Alpha Stelvio auf dem Stelvio Pass.
Das ist der Traum, ja. Das ist der Traum, den wir seit 230 Folgen eigentlich, den wir träumen. Und der könnte tatsächlich Realität werden, wenn alles klappt. Also es sind noch so ein paar Fallstricke eingebaut. Flüge zum Beispiel. schaffen es die Herren Anker und Ersing pünktlich und ohne Verzögerung nach Verona. Ja. Weil wenn du dir das Programm anschaust, es geht morgens früh los. Ne? 7 Uhr Abfahrt. Genau.
Also es gibt auch kein, wenn man in München hängen bleibt, kann man gleich nach Hause fliegen. Also da gibt es kein Vertun.
Wenn uns Air Dolomiti in München hängen lässt, dann war es das.
Genau. Ja.
Also ich kann ja noch fahren. Ich sag's ganz ehrlich. Ich habe eine kleine, Rallye vorbereitet für mich selbst. Ich fliege nämlich, und jetzt wird es richtig absurd für die einen, schlau für die anderen, ich fliege ab Zürich nach München und dann nach Verona. Das ist fast schon ein Dreiecksflug. Ja. Aber da wir ja heimwärts von Mailand aus fliegen,
über Zürich,
ist dann genau, der Flug Mailand-Zürich der schnellste. Und wenn ich dann noch irgendwo anders hinfliegen müsste, wäre es mir unrecht. Ja. Dann steige ich einfach in Zürich in mein Elektroauto, gehe erst mal eine Stunde laden und fahre dann nach Hause. Das ist der Plan.
Ja, okay. Eigentlich ist das ja, man kann den Hörern das ja ruhig mal sagen, das war ja, ist ja mal eine Schnapsidee gewesen.
Das ist eine Schnapsidee.
Weil du des Italienischen zumindest rudimentär mächtig bist, hast du gewusst, dass Alfa Stelvio Stilfser Joch bedeutet. Und dann haben wir mal drüber gesprochen und ich glaube, ich hatte auch erzählt, dass ich da mal mit dem Fahrrad hochgefahren bin in der Jugend und dass da auch mal eine Veranstaltung war mit so einer historischen Rallye mit ganz vielen Oldtimern hintereinander, da sind wir da hochgeschnauft, das war auch sehr schön und das ist ja ein beeindruckender Pass, das muss man schon sagen. Und dann hast du gesagt, ja, lass uns doch mal klar machen, dass wir mit zwei Alfa Stelvio da hochfahren. Und ich habe das nie geglaubt, aber du bist den Leuten irgendwie so lange auf die Nerven gegangen, bis sie das organisiert haben. Gott sei Dank nicht nur für uns, sondern sie haben auch noch ein paar andere eingeladen. Sonst trügen wir viel zu viel Verantwortung. Und ich glaube, wir kriegen auch nicht zwei Autos, sondern eins. Ne? Aber das ist für einen Podcast ja auch genau das Richtige.
Ja, also wir hätten auch zwei bekommen, aber...
Nee, da kann man sich ja so schlecht unterhalten. Da muss man immer nur über Funk.
Genau, schon. Also ich habe tatsächlich dem italienischen Handynetz nicht vertraut in den Alpen. Wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen als überall sonst. Aber ich dachte mir, wenn man den ganzen Tag, und das ist ja wirklich jetzt ein tagesfüllendes Fahrprogramm, Auto fährt, ist es schon auch okay, wenn dann der nicht gerade fährt, so ein bisschen die Technik im Blick haben kann, als wenn man dann nebenher noch alles, Tonspur und Ausschlag und Kopfhörer und so, also das wäre schon auch gegangen. Aber so ist es doch irgendwie eine ganz runde Sache. Und ich habe ja mir sagen lassen, dass der Tonale Pass, der ist ja 1882 Meter über dem Meer, dass der ja schöner klingt, als er ist. Also Tonale klingt ja gut. Der Pass an sich soll nicht so richtig rocken. Mhm. Aber mal gucken, vielleicht ist es auch eine Überraschung.
Aber Stelvio ist Granate.
Stelvio ist ein Träumchen. Ist ja auch deutlich höher. Ne? Ist, glaube ich,
ja, über 2000.
Also 2700. Ja.
Ja. Also wer das noch nie gesehen hat, soll mal googeln, Stilfser Joch. Oder
richtiger Spaghetti-Pass
ist das. Das geht eine Serpentine nach der anderen und das sieht richtig, richtig gut aus da. Das ist wirklich toll. Und ich muss eine Sache noch korrigieren. Ich bin da nicht mit dem Fahrrad hochgefahren. Ich wollte es. Ich bin mit 18 Jahren hatte ich eine fixe Idee, 6 Wochen Sommerferien mit dem Fahrrad von Flensburg, wo ich damals noch lebte, nach Venedig und zurück. Und bis Venedig bin ich gekommen, dann habe ich mir einen Zug gesetzt. Dann war mir das zu blöd, nochmal 3 Wochen zu fahren. Aber immerhin bin ich den Brennerpass mit dem Fahrrad hochgefahren. Und ich glaube, heute schimpfen noch Autofahrer über mich.
Ja, da gibt es ja immer so Schilder, die da stehen. Ich glaube, da ist dann Konterfei noch abgebildet, ne? Dass man irgendwie aufpassen soll auf Fahrradfahrer.
Es gibt eine Landstraße. Es gibt eine Landstraße, den Brennerpass hoch. Man darf da fahren. Aber wenn du mit 20 Kilo Gepäck da hochgondelst, irgendwie bei 10% Steigung, dann machst du einen Slalom, den kannst du gar nicht vermeiden. Und dann kann dich kaum jemand überholen. Das ist echt bitter. Aber ich musste ja spätestens jeden Kilometer einmal anhalten, um Wasser zu zapfen. Dann konnten wieder die ganze Schlange an mir vorbei.
Sehr gut. Wunderbar. Hast noch Fragen? Was muss noch mit, außer jetzt kleines Besteck?
Ja, nee, das kriegen wir hin. Also dann weiß ich Bescheid, weil ich habe nämlich auch keine Lust, Gepäck einzuchecken und so, weißt du?
Auf gar keinen Fall. Das macht man nicht mehr. Das ist wirklich vorbei seit der Pandemie. Und seitdem sind ja immer noch haben die Flughäfen es immer noch nicht wieder geschafft, personalmäßig so dazustehen wie davor. Ich wünsche dir auch viel Glück bei BER. Ich habe das ja jetzt.
Ich fahre 3 Stunden früher hin, wie meine Schwiegermutter.
Erstmals erlebt. Und also dieser Flughafen, der schreit förmlich noch nach einer extra Folge, weil.
Echt?
Ich habe ihn jetzt ja wirklich.
War da noch nie.
Also sowohl ankommend als auch abfliegend erlebt und ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Ich komme darauf nicht klar. Und es sind natürlich wieder Luxusprobleme, die man hat als Vielflieger. Aber andererseits kennt man sich auch so ein bisschen aus auf den Flughäfen dieser Welt und vergleicht ja automatisch ein halbwegs neu eröffneten Flughafen mit bereits bestehenden Terminals. Und also da gibt es so viele Fragezeichen. Das würde jetzt wirklich jede Folge hier noch sprengen, wenn ich da nochmal anfangen würde. Aber ich warte mal ab, was du sagst. Und vielleicht ist bei dir alles super smooth und du gehst aus der Sicherheitskontrolle lächelnd raus, weil dich die freundlichen Brandenburger richtig gut kontrolliert haben und auch noch nett waren nebenher. Ja. Und dann direkt geradeaus zu deinem Gate und musst nicht noch eine halbe Stunde irgendwie woanders hinlaufen. Also we will see.
Sag mir bitte noch eins. Also als ich über diese Gepäckfrage heute nachgedacht habe, ich bin ja früher wie alle von uns immer nur mit Handgepäck gereist. Und das ist ja auch immer irgendwie gut gegangen. Meistens war ja auch eine Kamera dabei, dann kannst du ja eh nicht ins Gepäck tun. Aber du kommst natürlich immer über deine 8 Kilo. Also immer. Und ich wollte nur wissen, sind die in den vergangenen 2 Jahren da irgendwie strenger geworden? Oder kriegt man seine Sachen wie üblich an Bord?
Also ich würde sagen, es klappt, zumal du ja noch ein Kärtchen hast, was dich als
das sozial
schwierig ausweist. Ja, genau. Das goldene Kärtchen, genau. Also das sollte ausreichen. Da darfst du sowieso ein zweites Gepäckstück mit dabei haben, lebenslang.
Ach ja, also, dann gehe ich einfach an Bord und sag: Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. Das mache ich so.
So ist richtig sympathisch. Und ja, dann viel Spaß beim Suchen der Senator-Lounge, die du nicht auslassen solltest in Berlin, Brandenburg.
Nee, muss ich haben.
Falls es weit weg ist, ne, geh auf jeden Fall früh genug los Richtung Gate und schau dich dann mal beim Warten auf den Abflug ein bisschen um, was da so im Wartebereich der Gates so architektonisch auch los ist. Ne?
Okay, ja, bin ganz gespannt. Alles klar, Janosch. Dann treffen wir uns.
Dann gute Reise und wir sehen uns. Guten Flug.
Alles klar, bis dann. Bye, bye.
Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.